ARD.
Ich muss den Tatort tatsächlich finden. Ich gucke dann vorher auf der Karte oder auf Google Maps, was kommt in Frage, wo war ich noch nicht. Und dann fahre ich dahin, laufe da rum, gehe da einen Kaffee trinken, mache Fotos, gucke mir, was weiß ich, die Kirche an, eben den Dorfteich. Und wenn ich den richtigen Ort habe, wie jetzt in dem Fall Ostseedämmerung, als ich diesen Teich gefunden habe an diesem Gutshof, da wusste ich, ja, also jetzt kann ich den Krimi schreiben, jetzt habe ich es vor Augen. Also ohne den Ort vor Augen zu haben, kann ich gar nicht losschreiben.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen alle zwei Wochen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Gerade waren hier noch Mai Krüger, Vanja Müß, Heike Dine Körting und Daniel Schmidt aus dem Elbschlosskeller zu Gast. Und heute ist eine Frau im Viel Hamburg-Studio, die hat das mit der Spannung so richtig drauf. Also wenn sie einen Krimi schreibt, dann landet der sofort auf der Bestsellerliste. Und das nicht etwa unter ferner Liefen, sondern ganz oben. Ihre Ermittlerin Pia Koritzki klärt seit 20 Jahren Mordfälle an der Ostsee. Also nach Ostsee-Sühne, Ostsee-Feuer, Ostsee-Tod, Ostsee-Finsternis heißt der neue Fall Ostsee-Dämmerung. Und auch an der Nordsee lässt sie es kriminaltechnisch krachen. Ihre Bücher verkaufen sich wie geschnitten Brot. Herzlich willkommen, Hamburgs Krimi-Queen Eva Eimstedt. Hallo, moin.
Hallo, moin und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Du sag mal, 20 Bücher allein mit Pia Koritzki. Kriegst du diese Fälle noch alle zusammen, alle Titel? Ostsee?
Ich bekomme bestimmt noch alle Titel zusammen, aber ich glaube nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Also die ersten 6 flutschen noch so, aber dann wird es so ein bisschen schwierig, weil sich die Titel mit Ostsee vorne dran natürlich irgendwann ähneln. Und
diese ganzen Geschichten, hast du die denn noch im Kopf oder hast du ein Archiv? Oder gibt es Fans, die sich mit dem Schwippschwager von Pia Koritzki besser auskennen? Als du.
Die meisten Fälle habe ich tatsächlich noch im Kopf. Ich brauche manchmal ein paar Minuten, um es dann wieder hervorzukramen. Und ich habe natürlich auch ein Archiv. Also die sind alle in meinem Rechner gespeichert als Dateien, alle Figuren und so. Manchmal muss ich tatsächlich suchen. Also ich habe mal den Neffen von Pia gesucht. Ich wusste einfach nicht mehr, wie der heißt. Und habe in allen Dateien gesucht und überall mehrere Romane. Und dann habe ich festgestellt, der hatte noch gar keinen Namen. Das hätte mir wahrscheinlich ein Fan sagen können, ja.
Aber diese Fans gibt es aber, ne? So Pia Koritzki-Fans.
Ja, doch, auf Lesungen begegne ich denen manchmal. Also die wissen wirklich viel und das ist schon toll, schon erstaunlich.
Du schreibst ja seit mehr als 20 Jahren Krimis. Was muss deiner Meinung nach ein guter Krimi haben? Gerade so Regionalkrimi mit so ein bisschen Flavor aus Norddeutschland.
Ja, also einmal müssen natürlich die Figuren stimmen, die müssen unterschiedlich sein, die müssen Konflikte miteinander haben, die müssen eine Vergangenheit haben, das finde ich ganz wichtig. Die Figuren einmal, das Setting muss stimmen für mich, also ich muss das irgendwie vor mir sehen, das muss von der Atmosphäre passend sein zum Krimi. Und natürlich dann irgendwie der Plot ist ganz wichtig, die Krimi-Handlung. Also, dass der Täter zum Beispiel relativ früh am Anfang auftaucht, dass der Leser wirklich eine Chance hat, den auch zu finden. Also, ich mag dieses klassische Whodunit. Ich mag es nicht, wenn der am Ende so aus dem Hut gezaubert wird, der Mörder oder die Mörderin.
Wenn du anfängst zu schreiben, weißt du schon, wie es ausgeht?
Ja, wenn ich die eigentlich Romanhandlung runterschreibe, sage ich mal so, dann habe ich den kompletten Roman vorbereitet. Also ich habe alle Szenen vorgeplant. Das ist natürlich nicht so, dass sich beim Schreiben nicht mal was ändert, wenn ich merke, es funktioniert nicht ganz so, dann wird umgestellt, kommen neue Szenen dazu oder ich schmeiß was raus. Aber im Prinzip weiß ich vorher alles, was passiert.
Also wer der Mörder ist, das weißt du.
Auf jeden Fall, ja.
Warum eigentlich an der Ostsee? Also du hast auch Fälle an der Nordsee, aber vor allen Dingen an der Ostsee. Mhm. Du bist so die Ostsee-Krimi-Frau. Warum nicht Hamburg? Da ist doch viel mehr los.
Ja, aber das reizt mich nicht so für einen Krimi, weil man dieses Closed Community nicht so hat. In Hamburg gibt es ja unendlich viele Menschen und man hat nicht so einen speziellen Kreis, wo der Täter sich verstecken kann. Also ich kann nicht so gut diese Figuren alle vorstellen und einer von denen war es. Das geht halt bei diesen Landkrimis viel besser und das lese ich selber auch gerne und insofern habe ich dann sowas geschrieben. Und es kommt hinzu, ich habe zu der Zeit, als ich den ersten Krimi geschrieben habe, ja auch tatsächlich auf dem Lande gewohnt. Also ich habe den da spielen lassen, wo ich wohne in etwa.
In Schleswig-Holstein, wo war das?
Das war in einem Dorf so zwischen Malente und Plön.
Da muss man schon ein bisschen fahren, um in eine größere Stadt zu kommen, ne?
Auf jeden Fall in jede Richtung. Die nächste Autobahn ist immer so eine halbe Stunde mindestens entfernt, ja.
Und wie war das, da zu leben?
Das war toll. Also für mich als Stadtkind war es spannend zu erleben, wie das Leben da verläuft. Ich hatte das Glück, wir hatten da ja Verwandte und Freunde, die mich so integriert haben. Das ist, glaube ich, das macht es einfacher. Und dann gibt es da so Ereignisse, dann wird man zum Kranzbinden mit eingeladen, wenn eine Hochzeit stattfindet oder so. Also ein ganz viel soziales Miteinander. Und das hat ja so zwei Seiten. Also es gibt diese, ich sag mal, negativ soziale Kontrolle. Man redet übereinander. Es wird auch manchmal bewertet, was die Leute tun. Aber andererseits sind die natürlich auch unheimlich hilfsbereit. Und es wird irgendwie niemand so alleine gelassen, sondern es ist auch eben so ein Miteinander da, was man in der Stadt in der Form, glaube ich, nicht findet.
Aber beide Seiten hast du auch erlebt?
Beide Seiten habe ich natürlich erlebt und das hat mich halt auch zu dem ersten Krimi inspiriert, weil ich das dann so gemacht habe, dass auch meine Kommissarin von außen, also aus Lübeck kam und dann in diese Welt hineingestoßen wurde und bei ihren Ermittlungen das dann auch so mitbekommen hat, was da so los war.
Was ist denn anders? Du bist ja in Hamburg geboren, das heißt, du bist Stadtkind. Was ist denn auf dem Land wirklich so anders? Also beim Einkaufen, gucken die in den Einkaufskorb, ist das anders, ne?
Also so extrem war es nicht. Aber es finden halt wirklich so Gemeinschaftsveranstaltungen statt, wo fast jeder hingeht. Es gab da auch im Dorf, das fand ich ganz schön, Weihnachtssingen. Da haben die einen großen Baum aufgebaut und dann trafen sich alle. Einer hatte so eine Musikanlage mitgebracht, dann wurden Liederzettel verteilt, es gab Glühwein und dann hat das Dorf gemeinsam da Weihnachtslieder gesungen oder irgendwie unter Maibaum irgendwas gemacht oder Kindervogelschießen, da ging auch jeder hin, oha, diese Kinderfeste. Das war ein Erlebnis, fand ich toll.
Du kommst ja aber gebürtig aus Hamburg und bist auch wieder zurückgekommen. Weshalb eigentlich?
Ich wusste, glaube ich, immer, dass ich irgendwann zurück nach Hamburg möchte. Und es hat sich dann irgendwann einfach so ergeben und da habe ich die Chance wahrgenommen und bin dann auch so wirklich mitten rein in die Stadt gezogen und ja, habe das nicht bereut. Ich finde das auch klasse.
Also das heißt, du hast ganz viel Hamburg-Gefühl, Hamburg-Geschmack, deshalb machen wir immer schon eine 040 Aufwärmprüfungsrunde.
Oh.
Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Ich bin so ein bisschen an der Elbe mit aufgewachsen. Meine Eltern stammen beinahe aus Altona, also sogar aus Mottenburg.
Ach so.
Meine Großeltern hatten da ein Milchgeschäft und also die haben sich da irgendwie so Fischersallee, die Ecke haben die sich kennengelernt, meine Eltern. Und wir sind da sonntags ganz oft hingefahren, haben auch meine Tante und meinen Onkel besucht, sind an der Elbe Scholle essen gegangen und dann noch so der klassische Elbspaziergang und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen geprägt. Und was auch witzig war, mein Vater ist kurze Zeit zur See gefahren und irgendwann waren wir in diesem Kiosk, der heute die Strandperle ist.
Ja.
Das war damals noch ein kleiner Kiosk, haben dann Eis gekauft und hat mein Vater einen ehemaligen, ja, mit
Matrosen
getroffen, mit dem er zur See gefahren ist, auf dem gleichen Schiff. Der hatte diesen Kiosk da übernommen.
Das steckt ja ganz viel Hamburg-DNA in dir. Aber sag mal, Milchladen, was da haben die Milch verkauft einfach?
Milch, Butter, Eier, Käse, genau, diese klassischen Milchgeschäfte. Und es gibt heute noch, ich habe noch ein paar Flaschen, wo einem stets Milchgeschäft so drauf gedruckt ist.
Ach, das ist ja, ja, das ist
der
ja
Laden
süß.
Das Ladengeschäft existiert noch, aber da ist jetzt eine Kita oder so drin.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Ja, doch. Auch das Maritime so ein bisschen.
Ich mag beides. Also ja, erst Fisch, dann Franz.
Westfield oder Isemarkt?
Isemarkt.
Ja. Bist du denn mit dem Körbchen auf so Wochenmärkten unterwegs?
Also eigentlich nicht auf dem Isemarkt. Bei mir um die Ecke ist ja der Markt in der Grundstraße. Mhm. Da bin ich eher, also Körbchen habe ich nicht, aber ich...
Ja, das ist schon ganz... Ich wohne ja auch da in der Nähe in Eimsbüttel und das ist ja wirklich ganz interessant. Das ist ja in einem, zwischen so Wohnblocks, also so, ne? Also in so einem Innenhof im Prinzip.
Genau.
Ganz interessanter Markt, auch ganz gut ausgestattet, ne?
Ja, also sehr vielseitig, aber eben überschaubar. Also man kennt die Stände dann relativ schnell und ich liebe auch diesen kleinen Kaffeestand, wo man dann in der Sonne sitzen kann und so. Also
da sitzt dann Eimsbüttel am Samstagvormittag in der Sonne. Ist
genau,
so,
ne? Ja.
Genau. Stadtpark oder Planten und Blumen?
Stadtpark.
Mhm. Ja. Das heißt, ein bisschen weiter weg von dir auch, aber da bist du gerne unterwegs.
Gut zu erreichen, ja, mit der U2, U3 und ja.
Apropos Krimi, Großstadtrevier oder Notruf Hafenkante?
Oh, ich gucke beides nicht so wirklich. Oh.
Hast du so wie Fernsehen und so?
Ja, lieber englische Krimis eigentlich.
Ach so.
Ja, also das ist jetzt nicht so. Obwohl Hamburg hat ja eine große Verbindung zu Großbritannien.
Ja,
so viel geht's ja noch.
Das
ne?
gilt. Und was guckst du? Welche Krimis magst du denn?
Also ich habe jetzt gerade Grantchester irgendwie geguckt und alles, was da so läuft.
Und diese ganzen alten Miss Marple-Schinken und so?
Ja, früher. Also die kenne ich, glaube ich, alle halb. Ja,
man weiß es immer schon. Man weiß schon immer, wer der Mörder ist, ja, und kennt auch alle Sprüche und alle Gags und so. Miniaturwunderland oder Kunsthalle?
Kunsthalle auch gerne. Ja.
Wann warst du das letzte Mal da? Also?
Vor ein paar Wochen.
Ja.
Gar nicht so lange her. Ja.
Und was hast du da gesehen oder wie war das?
Da gab es eine Sonderausstellung, moderne Kunst. Ich kann den Titel jetzt nicht mehr sagen. Die war ganz spannend, aber ich bin dann auch nochmal durch die Gesamtausstellung so durchgegangen. Irgendwie. Da sieht man ja auch immer wieder was Neues, finde ich.
Genau, man geht ja, ich gucke auch mal diese ganzen, also wenn ich da bin, einmal zu Caspar David Friedrich Hallo sagen und so. Ja, so. Und dann kann man ja die klassische Moderne, das sind ja tolle Bilder auch. Also kann man wirklich ganz schön hingehen.
Also ich habe mal sogar da so eine Art Kunstkurs, Zeichenkurs in der Kunsthalle mitgemacht. Das haben die da angeboten irgendwie. Da gibt es so kleine Atelierräume irgendwie im Keller. Und da habe ich damals meine Mappe gemacht. Ich habe ja eine Mappe mal angefertigt und die haben da so Übungen zu angeboten.
Also eine Mappe hast du gemacht, wofür?
Für Innenarchitektur.
Ach ja, genau. Dazu kommen wir auch später noch. Mhm. Ach, und da hast du in der Kunsthalle eine Mappe. Ach, interessant.
Ja.
Und was hast du da gemalt?
Skulpturen. Da haben wir gezeichnet, also so Stillleben, da hatten die so, Naturobjekte dann so hingelegt. Und
das, ach so, ja. Ach gut. Ach, guck mal, dann hast du ja auch einen künstlerischen Blick. Hamburg, sagen ja manche, so nur halb im Scherz, sei die schönste Stadt der Welt.
Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Es ist für mich eine wunderschöne Stadt, aber ich kenne längst nicht alle Städte und ich glaube, es gibt auch ganz viele tolle andere. Ich habe auch mal jemanden gehört, der hat gesagt, Hamburg ist ein bebauter Mischwald. Das fand ich auch schön, aber ich liebe das Grün.
Und was magst du denn an Hamburg?
Ja, also vor allen Dingen das Grün finde ich toll, auch die Straßenbäume, die alten Häuser, die Atmosphäre. Es gibt so verschiedene Stadtteile und die haben alle eine unterschiedliche Atmosphäre. Also man kann sich irgendwie ausruhen, möchte man das lieber so ein bisschen cool haben, wie auf der Sternschanze, oder geht man mal nach Winterhude, oder also das ist sehr vielseitig.
Du wohnst ja in Eimsbüttel und wie ist denn da die Stimmung?
Oh, ich sage mal, Eimsbüttel ist ein bisschen das Bällebad Hamburgs, ne? Also das ist so ein bisschen heile Welt, finde ich. Aber sehr entspannt, sehr schön.
Genau. So viel Grün ist da ja nicht, ne? Also schon sehr dicht bebaut, oder?
Ja, aber die Straßen, also diese alten Linden da und so, machen es ja zumindest optisch sehr grün. Ich finde es nur schwierig, wenn man sein Auto da an die Straße stellt, dann hat man dann so eine Lindenblüten-Honigwabe, die man dann wieder öffnen muss.
Genau, das stimmt. Also da muss man schon, also da freut sich dann irgendwie die Autowäsche regelmäßig. Ja. Wie lebt sich das denn da, so ein Eimsbüttel? Du lebst ja wirklich mitten Mang da, so in die Else-Rauch-Platz und so, ne?
Genau, ja. Also ich habe mal gesagt, immer wenn ich das Haus verlasse, habe ich irgendwie spontan gute Laune, weil ich es so schön finde. Und es ist natürlich auch enorm praktisch. Wir haben die U2 da direkt vor der Tür. Also ich brauche mein Auto in Hamburg überhaupt nicht. Das bleibt immer stehen. Das brauche ich nur, wenn ich mich irgendwie aus Hamburg entferne, weil ich ganz viel zu Fuß mache oder eben sonst mit den Öffis. Ne? Also sehr, sehr bequem, auch da überall hinzukommen. Und, ja.
U2, du fährst viel U-Bahn dann, ne?
Genau.
Ja. Und gern?
Ja. Also ich finde es auch toll, da kann ich ja auch nachts um 1 aussteigen aus der U-Bahn. Auf dem Else-Rauch-Platz ist immer noch was los, diese bunten Lämpchen. Und da sitzen ja selbst im Winter bis nachts um 1 Leute draußen und trinken da ihr Bier. Und dadurch fühle ich mich da auch irgendwie sicher und wohl. Ich glaube, das wäre in anderen Stadtteilen nicht ganz so, aber da kann man also auch als Frau unbekümmert noch überall rumlaufen.
Da habe ich auch den Eindruck, das ist alles positiv belebt, den ganzen Tag. U2, ich ärgere mich gerade immer so, wenn ich mit der U-Bahn fahre, U2, der Umsteiger, es klappt ja oft so am Berliner Tor, U2 und U3, die Umsteige klappt super, aber am Schlump, wenn man von der U3 runter geht zur U2, ne?
Genau,
dann
immer ist die weg.
Die ist immer weg. Also wirklich, als ob sie wartet, bis ich unten bin und dann die Türen zugehen. Macht zu. Und ich finde, unter der Woche ist das nicht so schlimm, weil da kommt ja nach 3 Minuten die nächste. Aber am Sonntag kommt das Ding alle 10 Minuten. Das ist schon so ein bisschen Stich ins Herz.
Ja, ich bin ja schon, wenn ich 8 Minuten warten muss, bin ich ja schon irgendwie beleidigt. Und ich hatte das mal, da musste ich zu irgendeiner Lesereise fahren und stand unten an der U-Bahn und mir ist aufgefallen, ich habe meinen Laptop vergessen und die U-Bahn sollte in 4 Minuten kommen, ne? Ich mit dem kleinen Köfferchen wieder rauf, quer die Straße runter, hoch in meine Wohnung, Laptop gegriffen, abgeschlossen, runtergerannt, zur U-Bahn runter und dann habe ich die U-Bahn noch bekommen.
Ja, also das ist ja der Vorzug dann irgendwie,
das
genau.
Das ist der Vorteil, ja.
Und wie lebst du, also wo trifft man dich denn? So Osterstraße ist denn ja auch so deine Hut, ne?
Ja, das sind ja auch ein paar ganz nette Cafés, Läden da,
Sitzt du da dann auch und schreibst deinen neuen Pia Koritzki-Fall oder wie?
Ja, manchmal schon. Ja, also ich arbeite ja zu Hause und da fällt mir natürlich manchmal die Decke auf den Kopf und dann gucke ich aus dem Fenster und draußen ist irgendwie das pralle Leben. Ja, und dann gehe ich raus und dann kann ich mich auch draußen wunderbar konzentrieren. Also das lenkt mich nicht ab, sondern dann fühle ich mich so als Teil des Ganzen und schreibe das so vor mich hin.
Ja, ist schön. Du bist ja in Hamburg auch geboren, hast schon erzählt, bist in Altona aufgewachsen.
Nee, ich bin in Rahlstedt.
Rahlstedt.
Aber meine Eltern kommen beide aus Altona. Deswegen waren wir da so häufig.
Ganz anderes Hamburg-Rahlstedt. Wie war das denn da aufzuwachsen?
Ach, das fand ich schön. Das war fast noch ein bisschen ländlich. Also das ist ja am Stadtrand. Ich war leidenschaftlich mit Pferden zugange, also mit dem Fahrrad immer in die Feldmark rausgefahren da. Und also ich fand als Kind und Jugendliche Rahlstedt total, total schön.
Mhm. Ja. Ach schon, also mit Pferden, also warst du so ein Pferdemädchen auch so? Und wie heißt sie? Conny? Nee, Conny hat nicht so mit, wie hießen diese Pferdebücher?
Bille und Zottel, ich weiß nicht.
Und in der Schule, hattest du da auch so einen Hang zum Lesen? Hast du gern gelesen schon? Oder kam
ja, ganz viel. Also ich habe schon vor der Schule gelesen, so ungefähr. Und habe so kleine Geschichtchen auch immer schon geschrieben und dann später habe ich dann in der Schulzeit, ich hatte eine gute Freundin, mit der habe ich zusammen, was weiß ich, Western geschrieben und auch schon Krimis und Liebesromane und alles, da gibt's davon.
Hast du noch?
Ja, ich lache mich schlapp, wenn ich die jetzt lese. Aber das hat uns total Spaß gemacht und wir haben die auch immer uns gegenseitig zum Lesen gegeben. Ich habe die auf so eine Reiseschreibmaschine getippt. Und diese Freundin war dann die, als ich den ersten Pia-Krimi fertig hatte, die den quasi für mich lekturiert hat. Das die erste, die den lesen durfte und die mir wahnsinnig geholfen hat, weil sie auch sehr, sehr ehrlich ist, was dann ja auch wichtig ist.
Das ist wichtig. Also im Lektorat, da darf man kein Sugarcoating machen, sagt man. Ja, also da muss man dann schon irgendwie auch ehrlich sein. Ach, das heißt, da hast du schon als junges Mädchen im Prinzip schon so schriftstellerische erste Gehversuche gemacht.
Ja, ja.
Das ist ja lustig. Ich habe als Kind auch immer, ich habe da schon Radio gespielt.
Nein!
Hatte so mit so einem Kassettenrekorder so Radiosendungen für mich mit Freunden auch zu Hause aufgenommen und so. Also das, guck mal, haben unsere Leidenschaften sich schon früh abgezeichnet.
Ja, aber
und
man traut sich da, oder ich habe mich nach dem Abitur nicht getraut, das weiter zu verfolgen, weil ich dachte irgendwie, meine Eltern irgendwie sind verzweifelt und es ist brotlos und das geht alles nicht. Deswegen habe ich eben erstmal was anderes gemacht.
Genau, ich brauchte auch noch einen Moment, um zum Radio zu kommen. Ja. Bei dir in deiner Bio steht eben, nach einer handwerklichen Ausbildung im Studio Hamburg studierte sie Innenarchitektur in Hannover und war im Bereich der Küchen- und Wohnraumplanung tätig. Das klingt ja in der Tat noch nicht nach Agatha Christie.
Überhaupt nicht. Nein. Also ich wollte mich damit wohl auch ein bisschen herausfordern mit dieser handwerklichen Ausbildung. Es ist also, glaube ich, nicht mein größtes Talent unbedingt. Aber ich dachte, wenn ich in dem Bereich arbeite, ich muss ja mit den Leuten auch reden können und ich muss ja auch wissen, worum es da geht. Und fand das dann total spannend. Ich habe Raumausstatter gelernt. Also wirklich polstern und nähen und dekorieren und auch Teppich verlegen und so. Und das war also eine große Herausforderung meines Lebens und da profitiere ich heute noch von fürs Schreiben. Auch diese unterschiedlichen Menschen, die ich da kennengelernt habe.
Aber profitiert denn auch deine Wohnung davon? Also hast du deine Sachen selbst gepolstert oder gehst du doch in so Möbelläden aus Schweden oder so?
Also ich kann jetzt Vorhänge und Raffrolos nähen. Ich könnte auch ein Sofa polstern, aber das ist halt, habe ich länger nicht mehr gemacht. Aber ich habe es früher mehr gemacht.
Aber so auch Teppich verlegen, das ist ja eine Schweinearbeit so, ne?
Ja, aber das kann ich noch.
Das kannst du noch?
Ja, als in unserer ersten Wohnung mit meinem Ex-Mann, da hatten wir einen, ich weiß nicht, 12 Meter langen Flur. Das war so eine Altbauwohnung. Und da haben wir hatten ja kein Geld, auf einer Messe von der Conti einen Teppich abgestaubt. Einen knallorangefarbenen Teppich. Und haben gesagt, der belebt unseren 12 Meter langen Flur. Und irgendwie man versuchte, den da mal so reinzulegen. Es ist ja gar nicht leicht auf die Länge und verzweifelt. Und irgendwann habe ich ihm dieses Teppichmesser aus der Hand genommen und gesagt, guck mal so, zack, zack, zack. Und warum hast du das nicht gleich gesagt?
Genau. Da warst du zu bescheiden wahrscheinlich dann irgendwie.
Ja, ich habe gedacht, lass ihn mal machen.
Und so Raumausstatter. Sieht es denn bei dir zu Hause jetzt auch aus wie bei Schöner Wohnen oder Architectural Digest? Also nimm uns mal mit. Ding Dong, Eva Almstedt macht die Tür auf. Und dann?
Ja, also kein Teppich. Ich habe das Glück, dass ich Holzfußboden habe. Weiße Wände. Es hängen noch keine Bilder, immer noch nicht. Sparsam möbliert. Also nein, kann man nicht sagen.
Also eher funktional doch noch so, ja?
Ich finde es sehr schön. Also ein bisschen minimalistisch, aber.
Oder so, genau.
Ich finde auch, man hätte es viel einfacher, irgendwie das zu unterhalten, wenn nicht so viel Krimskrams rumsteht.
Und Krimskrams gehört zu Krimskrams auch Bücher? Also hast du viele Bücher stehen?
Also ich bin oft umgezogen und ich habe nicht mehr so viele Bücher. Klar habe ich mein Bücherregal, wo meine Lieblingsbücher drinstehen, aber mittlerweile lese ich auch viel irgendwie auf dem E-Book-Reader oder so. Und insofern, es sind nicht mehr so viele wie früher.
Und du hast ja sehr viele Bücher geschrieben und dann wird man vom Verlag auch bemustert, ne? Hast du noch Kartons von Eva Almstedt-Fällen, Pia Koritki-Fällen bei dir zu stehen?
Oder? Also ich habe von jeder Auflage habe ich noch was stehen. Und ich habe auch noch die ganz erste Auflage, aber nicht mehr viel. Also wenn das erste Buch erscheint, denkt man nicht dran, dass man in 20 Jahren vielleicht die erste Auflage haben möchte, sondern ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das so weitergeht.
Hast du nicht, ne?
Nein, nein.
Wie bist du denn vom Innen- und Raumausstatten, wann kam denn, das ist ja eine ganz andere Welt, das ist ja wie auf einem anderen Planeten.
Nein, ist es nicht. Nein. Ja, also ich habe dann ja Küchenplanung gemacht in einem Einrichtungshaus. Da kommen die Leute ja mit so einem Grundriss, so einem handgezeichneten Grundriss. Die eine Wand ist 4 Meter und da ist der Abwasseranschluss und jetzt planen sie mir meine Küche. Und dann muss man ja auch kreativ werden. Man unterhält sich mit den Leuten, was stellt ihr euch vor und so und welche Fronten. Und dann muss man einen Entwurf machen. Und den setzt man dann um mit verschiedenen Gewerken und verschiedenen Materialien. Und dann wird das eingebaut und dann kommen Reklamationen. Und irgendwann steht diese Küche fertig da, wie dieses Buch irgendwann fertig ist. Also es ist irgendwie
hoffentlich so ein planerischer, aber ohne Blutvergießen.
Nein, das hatten wir. Wir hatten alles, aber kein Blutvergießen. Nur beinahe. Nein. Aber es hat viel mit Planung zu tun. Sowohl das Schreiben als auch die Küchenplanung.
Küchenplanung, das ist ja ein hartes Geschäft, ne? Oder? Mhm. Also das ist auch, man denkt ja mal, man geht dann zum Küchenplaner und das ist ja wirklich, da steckt ja auch eine Menge Geld dahinter, oder?
Ja. Also man weiß vor allen Dingen, sie hatten keine großen Möglichkeiten, Rabatte zu geben. Es geht da ja auch stark ums Geld. Das Produkt ist vergleichbar. Ich weiß also, da kann sich Gegenangebote holen. Da muss man ja irgendwie noch was bieten. Und ich hatte einen Kollegen, der war super klasse, da sagte der Kunde mal zu ihm, also wissen Sie, ich kaufe bei Ihnen, weil Sie so nett sind. Aber das hat viel damit zu tun. Man muss eben das Vertrauen erwerben des Kunden. Man muss irgendwie eine gute Planung machen. Ich hatte die ganze Zeit wie so eine Registrierkasse diese Summen jeden Monat im Kopf, wie viel Küchen ich verkauft habe. Denn man muss natürlich auch Umsatz liefern.
Ja, Provisionen auch so ein bisschen.
Ja, Provisionen, Umsatz liefern und so. Also das war schon ein richtiger, anstrengender Job.
Und dann kommt aber trotzdem irgendwann eine Idee, eine fixe Idee wahrscheinlich. Ich schreibe mal einen Krimi. Oder wie kommt das denn zu dir?
Ja, also das war nie ganz weg, dieser Wunsch. Aber es hat dann in der Zeit auch zeitlich einfach nicht geklappt, wirklich einen ganzen Krimi zu schreiben. Und dann sind wir eben aufs Land gezogen da. Und da saß ich dann irgendwann mit 2 kleinen Kindern, die waren 1 und 3. Und dachte, ich muss jetzt wieder arbeiten und irgendwie, ich möchte irgendwas machen. Und bin dann bei einem Küchenstudio in Reisdorf vorbeigefahren. Und mit den Kindern natürlich immer dabei. Und bin da reingegangen und habe eine Information gefragt. Ja, suchen Sie vielleicht eine Küchenplanerin für Teilzeit und so. Und die Frau in der Info sagte, ja, Moment, ich sag mal eben dem Geschäftsführer Bescheid. Der ist gleich da. Und ich stand da mit den Kindern und dachte, geht mal in die Spielecke. Und dann war da auch ganz offen dafür. Die suchten anscheinend und sagt, klar, Teilzeit, kein Problem. Irgendwie, das ist dann von 14 bis 20 Uhr und am Wochenende und dann abends noch ausmessen. Und da war mir klar, das klappt nicht mit 2 Kindern, mit den Betreuungs. Es geht einfach nicht. Und dann saß ich zu Hause, was mache ich denn dann? Und dann schreibe ich jetzt ein Buch. Dann ist das jetzt die Gelegenheit, das zu machen.
Und hast du denn einfach losgelegt, sozusagen aufgrund deiner Expertise, die du als Jugendliche hattest? Oder hast du noch so ein Schreibseminar besucht, also was man heute alles so machen kann?
Ja, ich habe mir so Sekundärliteratur besorgt, also Bücher über das Schreiben. Und da war tatsächlich eins dabei, das war so, da stand im Grunde alles drin, was man eigentlich schon weiß, aber das war nochmal so auf den Punkt gebracht.
Was ist denn zum Beispiel so eine Lehre daraus? Also was war ein guter Tipp für dich?
Einmal, dass man es planen muss, dass man den Plot planen muss, dass da auch keine Szenen reingehören, die nicht entweder die Handlung vorantreiben oder die Figuren charakterisieren, dass die Figuren in Konflikt zueinander stehen müssen. Also diese ganzen Dinge, dieses ganze Handwerk war da im Grunde nochmal erklärt. Und damit habe ich es dann geschafft, übers erste Kapitel hinaus wirklich weiterschreiben zu können.
Und hattest du das erste Buch fertig und bist dann auf Verlagssuche gegangen oder hast du schon mal nur ein Probekapitel gemacht? Das ist ja ganz spannend. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege zum ersten Buch.
Also ich wusste ja nicht, ob ich das Buch wirklich zu Ende schreibe. Ich habe es dann komplett beendet. Ich habe es in der Zeit auch fast niemandem erzählt, weil ich finde, es gibt irgendwie, es ist peinlich zu sagen, oh, ich schreibe ein Buch oder so. Also das wollte ich nicht, sondern ich habe mir vorgestellt, wenn es veröffentlicht werden sollte, würde ich es in braunes Packpapier packen, meine Mutter und meine Schwester einladen zum Essen und ihnen so wortlos dieses Paket überreichen und die machen es dann auf und sehen es so. Und diese Idee hat mich 2 Jahre wirklich bei der Stange gehalten. Also das war unheimlich motivierend, diese Vorstellung.
Und hast du es denn so gemacht auch?
Jein. Also ich habe es wirklich dann nicht vorher erzählt, aber als ich den Vertrag unterschrieben habe, da habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Da sollte es noch 2 Jahre bis zum Erscheinen dauern und da habe ich es.
Das schaffe ich nicht mehr.
Nee, genau. Ja, genau. Und da habe ich es ihnen dann erzählt. Ja.
Und bist du denn selbst Klinkenputzen gegangen oder hast du so eine? Es gibt ja heute Literaturagenten. Mhm. Also da sagt man, okay, die lesen dein Skript und sagen, da habe ich einen Verlag für dich und die machen sich, die machen dann das Klinkenputzen.
Leider ist es ja genauso schwierig, eine Literaturagentur zu finden, wie es einen Verlag zu finden. Und damals, also vor über 20 Jahren, war das noch nicht so verbreitet mit den Literaturagenturen, sodass ich tatsächlich an alle Verlage, die deutschsprachige Krimis rausbringen, ja, das Manuskript hingeschickt habe. Also dann Anschreiben, Leseprobe, Exposé natürlich. Mhm. Und hatte den meinen jetzigen Verlag gar nicht so auf der Rechnung, weil die keine Krimireihe haben. Die haben ja nur eine allgemeine Reihe. Aber Gott sei Dank habe ich es trotzdem da auch hingeschickt. Und ja.
Bei welchem Verlag bist du jetzt?
Bastei-Lübbe.
Bastei-Lübbe. Und das ist ja schon ein Verlag. Irgendwie, der hat auch ordentliche Stückzahlen im Angebot. Das heißt, die haben so ein Händchen für Quantität und Qualität.
Also meine Lektorin, mit der habe ich dann über 20 Jahre zusammengearbeitet. Die hat mich gefunden. Die hat auch ein paar andere recht bekannte Autoren gefunden. Also die scheint da wirklich irgendwie ein Gefühl für zu haben. Und eine andere Lektorin meinte immer, wenn die mit einem Manuskript in der Hand in meinem Büro stand, wusste ich, das wird was. Also die hat da irgendwie so ein Feeling. Und die war auch wirklich auch toll. Ne? Also.
Und dann kommt das erste Buch, irre. Und im neuen Krimi Ostseedämmerung, da ist auch ordentlich Spannung dabei. Es geht so los, 2 Kinder finden in einem dunklen Dorfteich irgendwo in Ostholstein eine Scherbe. Und diese Scherbe ist eine ganz besondere Scherbe, ein Kunstwerk aus der Wikingerzeit. Und zuletzt gehörte diese Scherbe einer jungen Studentin, einer Archäologiestudentin, und die ist schon seit einiger Zeit verschwunden. Und plötzlich wird aus diesem vermissten Fall ein Mordfall. Also der Krimi spielt auch im Archäologie-Milieu. Wie tief hast du für diesen Fall zum Beispiel da gegraben? Wo warst du?
Ja, also ich war dann in Schleswig beim Landesamt da für Archäologie. Ich durfte zu einer Grabung auch hin und mir das angucken, was sie da gemacht haben, mit den Leuten da sprechen. Das war natürlich toll, also diese Gelegenheit zu haben. Und ansonsten habe ich viel gelesen, wobei der Fall natürlich jetzt nicht so auf Einzelheiten so eingeht, weil einfach das die Archäologie ist das Setting. Aber beim Schreiben, man weiß immer viel mehr, als man in den Roman einbringen kann. Man hat einfach dieses Hintergrundwissen sich so ein bisschen erarbeitet. Aber es fließt gar nicht so viel in die Geschichte ein.
Aber für das Gewürz braucht man das ja, für die Stimmung so, um auch so ein bisschen Authentizität wahrscheinlich zu haben. Und jetzt hast du verschiedene Genres oder verschiedene Orte und verschiedene Berufe, in denen du recherchierst. Rufst du denn da an und sagst, hallo, mein Name ist Eva Eimstedt, ich will bei Ihnen Mord geschehen lassen oder ein Krimi. Können Sie mir das mal erklären? Läuft das so und machen da alle mit?
Das kann man tatsächlich so machen. Also ich habe festgestellt, die meisten Leute, wenn man freundlich fragt, sind bereit, einem was zu erzählen, machen das sogar ganz gerne. Das lief sogar schon so, als ich noch nicht so bekannt war. Oder ich hatte auch so eine ganz einfache Technik. Ich musste was über Gewehre wissen. Und da war ich wieder, da waren die Kinder noch klein, mit den Kindern unterwegs und bin mit denen in so ein Jagdgeschäft gegangen in Schleswig-Holstein und gesagt, mit welchem Gewehr kann man denn hier einen Menschen erschießen? Und sitzt da ganz begeistert. Ja, mit allen hier. Wollen Sie mal eins ausprobieren? Und holte dann gleich eins.
Also schon so. Also wenn man so die Leidenschaft, also in deren die Leidenschaft weckt, dann sind die auch Feuer und Flamme dann tatsächlich.
Ja, ja, genau.
Und bei der Polizei, ich meine, du musst ja in besonderer Weise auch, das muss ja irgendwie so ein bisschen stimmen. Nicht, dass die Polizisten, die das lesen und die Polizistinnen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die Frau Eimstedt hat ja keine Ahnung. Wie recherchierst du Polizei?
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass auch Polizei mein Buch liest, also einige jedenfalls. Also das scheint jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen zu sein, dass die sagen, also nee, das stimmt gar nicht. Wobei natürlich immer viele Sachen auch der Handlung geschuldet sind. Ich kann das nicht so 1:1 darstellen, wie Polizeiarbeit wirklich ist. Und am Anfang beim ersten habe ich da auch angerufen bei der Pressestelle, eben gefragt und habe dann auch mit jemandem sprechen können. Aber nachher hatte ich tatsächlich sogar die Chance, mit einem Leiter der Mordkommission und seinem Stellvertreter und auch einmal mit einem ehemaligen Leiter einer Mordkommission zu sprechen und auch genau dort zu recherchieren, wo meine Kommissarin arbeitet. Und das ist natürlich dann großartig. Aber immer, wenn ich irgendwo Polizisten treffe, dann stürze ich mich darauf und stelle den Fragen. Und weil ich das, ich will gar nicht wissen, was für konkrete Fälle sie haben, sondern mich interessiert halt deren Werte, warum die das machen, was die motiviert, was sie in ihrer Arbeit stört. Also diese, ja, wie die so denken. Sonst kann ich ja meine Heldin auch nicht beschreiben.
Mhm. Und gehst du jetzt anders durch die Stadt, also mit so einem, also nach 20 Pia-Kurtkis-Krimis, gehst du mit so einem Krimi-Polizei-Blick auch manchmal anders jetzt durch die Stadt und siehst Menschen und Situationen anders?
Ja, das kann schon sein. Also ich bin doch manchmal misstrauisch in bestimmten Situationen oder ich bin wachsam. Ja, das ist, glaube ich, fast eine Berufskrankheit.
Das stimmt. Ja. Wenn du recherchierst, also brauchst du ja immer einen neuen Fall. Wahrscheinlich schreibst du jetzt schon am 21. gerade.
Der ist schon fertig.
Und dann fährst du, wie machst du das? Machst du es aus deiner Erinnerung noch aus Deutschland? Oder bist du am Wochenende immer noch mal unterwegs und suchst alte Dorfteiche ab oder so?
Ja, genau. Ich muss den Tatort oder den Schauplatz tatsächlich finden. Ich gucke dann vorher auf der Karte oder auf Google Maps, was kommt in Frage, wo war ich noch nicht. Es ist alles schon sehr ausgesucht. Ich war da schon fast überall, aber ich finde immer noch so eine Ecke. Und dann fahre ich dahin, laufe da rum, gehe da einen Kaffee trinken, mache Fotos, guck mir, was weiß ich, die Kirche an, eben den Dorfteich, alles, was ich so finde, besondere Orte. Und wenn ich den richtigen Ort habe, wie jetzt in dem Fall Ostseedämmerung, als ich diesen Teich gefunden habe an diesem Gutshof, da wusste ich, ja, also jetzt kann ich den Krimi schreiben, jetzt habe ich es vor Augen. Also ohne den Ort vor Augen zu haben, kann ich gar nicht losschreiben.
Und dann vor Ort lässt du schon mal durchblicken im Tante-Emma-Laden oder so. Übrigens, bei Ihnen in der Nachbarschaft wird dem nicht ein Mord geschehen?
Nein, das würde ich so nicht sagen, aber die Leute erkennen es trotzdem. Also die kleinen Ortschaften benenne ich immer um, aber oft kann man es natürlich so ableiten. Und Tante Emmerlein, es waren tatsächlich mal zwei Leute auf einer Lesung, die blieben dann länger stehen, als alle schon weg waren und fragten, ja, der Ort da, das ist doch der und der. Und ich so, ja, und da kommt doch so ein Laden drin vor, ne? Das ist unser Laden, sagten sie dann.
Ach, das ist ja aber witzig. Also, ja. Du bist da auch schon so verortet, ja? Also kennt man dich da im Ostholsteinischen Tourismusverband vielleicht auch schon? Das ist ja auch ein...
Ich habe ja für einige Tourismusverbände das schon gelesen. Also ja, aber ich werde eigentlich nicht erkannt. Also seltenst. Der Name, wenn der Name fällt, schon, aber eben bei Büchern, man hat ja das, wie der Autor aussieht, hat man ja Gott sei Dank gar nicht so im Kopf.
Du hast ja ein ungeheures Pensum. Also du schreibst ein Buch nach dem nächsten. Wie schreibst du denn? Du hast schon gesagt, du schreibst meistens zu Hause, aber schreibst du wirklich so zu Bürozeiten oder auch mal unorthodox?
Ja, ich bin so langweilig. Ich stehe morgens relativ früh auf und fange dann so 8:30, 9 an zu schreiben, weil ich weiß, was ich vormittags nicht geschafft habe, das schaffe ich nachmittags auch nicht mehr. Also nachmittags schaffe ich noch Lesungsvorbereitung, was weiß ich, E-Mails, Post, solche Sachen. Aber so dieser Schreibprozess am besten am Vormittag, am frühen Nachmittag, nachts kann ich gar nichts tun. Das ist ja immer so dieses Klischee, der Autor, der da nachts am Rechner sitzt, Da bin ich langweilig. Also ich schreibe zu ganz normalen Zeiten. Und in dieser Schreibphase, wo ich den Roman, die Rohfassung schreibe, das sind so 3 bis 4 Monate, da schreibe ich dann auch mal an den Wochenenden. Also da muss das dann so eine Kontinuität da sein. Und in den anderen Phasen erlaube ich mir dann auch mal irgendwie zwischendurch frei zu machen.
Bleibst du denn beim Krimi jetzt ausschließlich oder hast du auch mal, du hast ja früher auch, hast du gesagt, Liebesromane schon auch mal geschrieben. Hast du mal so Lust auf so einen Unterhaltungsroman oder so?
Also mein einziger Ausbruch war ja ein Thriller, den ich mal geschrieben habe. Aber ich bleibe da bei der Spannung, denke ich. Also das mag ich am liebsten, das lese ich gerne und ja, doch.
Was ist denn so ein Buch, was dich von einem anderen Autor, einer anderen Autorin, was dich, wo du Spannung spürst, was dich gruselt?
Ich lese sehr gern Stephen King zum Beispiel. Ja.
Ja.
Also da gerade die Älteren habe ich wahnsinnig gern gelesen und doch, mag ich auch.
Das ist schon eine sehr harte Kost dann auch so, ne?
Genau. Einige sind mir zu hart. Also Friedhof der Kuscheltiere war so irgendwie schon ein bisschen over the top, fand ich. Aber andere, so der Anschlag oder so, ich finde die einfach großartig.
Und wenn du sagst Grusel, hattest du schon mal auch privat mal mit der Polizei zu tun? Bist du mal Opfer gewesen eines Verbrechens oder Täterin? Würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sein, aber...
Nein, also zum Glück nicht. Möchte ich auch wirklich nicht erleben. Aber wir haben das einmal gemacht. Da waren wir in eine Wohnung gerade erst eingezogen und hatten Freunden irgendwie einen Schlüssel gegeben. Was sollten die machen? Irgendwie Blumen gießen oder so. Und die sind dann aber abends hingefahren und haben festgestellt, wir hatten noch sehr wenig Lampen nach dem Umzug und sind mit der Taschenlampe da durchgegangen. Und das haben die Nachbarn gesehen, das war auch auf dem Lande, und die Polizei gerufen. Und der eine, der Rainer, wurde wirklich so gegen die Wand geworfen und so abgetastet, weil er für einen Einbrecher gehalten wurde. Ja.
Also so viel zum Thema soziale Kontrolle auf dem Land, die ja was Gutes haben kann.
Auf jeden Fall.
Stell mal, ihr hättet ja auch...
Aber da haben wir dir ein Erlebnis beschert.
Also. Ja, super. Du schreibst auch gerade an was Neuem, das heißt der 21. Fall. Kannst du schon verraten, wie wird das heißen? Ostseehölle
wird
das. Ostseehölle?
Ja, genau.
Ah, oh.
Es gibt ja auch eine gleichnamige Straße in Lübeck.
Das ist am Lübecker Dom, das ist ganz interessant. Ne? Da gibt es eine Bushaltestelle, die heißt Fegefeuer, ne? Meinst du die genau?
Die auch die Straße, ja.
Und dann gibt es eine kleine Gasse nach links, die heißt Hölle.
Ich habe jetzt gesehen, offiziell heißt es, glaube ich, gar nicht Hölle, aber da steht an der Wand, steht so ein kleines Schild.
So ein kleines Schild. Habe ich gerade neulich, ich komme ja ursprünglich aus Lübeck auch, habe das einem Freund gezeigt. Ja. Guck mal, das ist die Hölle. Ja. Und dann geht man ja geradeaus weiter durchs Fegefeuer und dann landet man im Paradies vom Lübecker Dom. Das ist so ein Teil des Lübecker Doms. Also ganz, okay, also Ostseehölle. Also passiert in dieser Straße was?
Ja, genau.
In der Lübecker Hölle. Ja. Das ist ja ganz spannend.
Irgendwie so anders.
Ja, total. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Sag mal, hattest du schon mal in den Fingern Pia sterben zu lassen?
Nein. Nee, wirklich nicht. Also dann, sie könnte mit ihrem Beruf aufhören vielleicht, dass es ihr irgendwann über... Nein, aber sterben lassen.
Also Pia ist auch noch, da hast du noch genug Ideen auch für ihr Leben mit dem Kind und mit dem Partner und so.
Ja, wie das Leben von uns allen immer weitergeht und immer wieder neue Herausforderungen bietet, ist das bei Pia natürlich auch so. Und ich meine, ich habe natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis auch reichlich Anregungen, was immer alles so passieren kann.
Und erkennen die sich wieder, wenn die deine Bücher lesen?
Nein, also das kann ich, glaube ich, so gut irgendwie
abstrahieren
auf jeden Fall, ja.
Und der Nachwuchs von Pia, der Sohn, der wächst aber sehr langsam, ne?
Ja, der Felix, der ist jetzt aber in der Schule, aber der war gefühlte 10 Jahre im Kindergarten.
Der braucht halt ein bisschen länger.
Ja, das hat aber so eine Logik, so eine innere Logik, weil die Geschichten ja immer so zu verschiedenen Jahreszeiten spielen sollen und sozusagen in einem... gedachten, passieren 3 Krimi-Handlungen, aber die Bücher erscheinen ja nur einmal im Jahr. Also altern die Figuren 3-mal so langsam wie wir. Es hat den Vorteil, dass ich Bruders noch nicht in Pension geschickt habe, zum Beispiel. Ja. Oder auch Pia nicht so schnell alt wird. Aber bei Kindern merkt man das so sehr. Es ist manchmal ein bisschen unangenehm gewesen. Immer noch im Kindergarten und so, aber ist halt so. Mhm.
Wenn du jetzt, es ist ja Sommer und du hängst dann ja nicht nur drin wahrscheinlich, was ist ein schöner Draußenort in Hamburg für dich?
Also überall an der Elbe und das ist nicht mehr Hamburg. Also jetzt so der Fischbeek, die Heide, wenn ich jetzt so wandern gehe oder so, das mag ich
auch. Da bist du auch unterwegs.
Gerne. Oder Harburger Berge, da kann man ja einen neuen Gipfeltour machen.
Das habe ich noch gar nicht gehört, eine 9-Gipfeltour.
Ja, es gibt sogar eine 12-Gipfeltour, aber ich habe mal eine 9-Gipfeltour mitgemacht und dann
Aber das ist denn so Höhe Bungsberg wie in Schleswig-Holstein, 168 Meter oder irgendwas?
Ja, ich glaube, also noch weniger. Aber man kann schon mal ein bisschen trainieren für den nächsten Urlaub.
Den Bungsberg kann man dann trainieren. Ja. Eva, wenn du Königin von Hamburg wärst, stell dir vor, du hättest alle Macht. Was wäre deine erste Amtshandlung? Was würdest du ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Also man kann natürlich jetzt, sozial, da könnte man sehr viel machen mit den Schulen, mit den Obdachlosen. Man könnte sehr, sehr viel, denke ich, da noch verbessern. Was ich auch machen würde, ich würde die Stadt noch stärker begrünen. Also es wird immer wärmer und ich würde da noch viel mehr machen mit Fassadenbegrünung, mit Dächerbegrünung, mit Straßenbäumen. Also die Stadt ist zwar schon sehr grün, aber ich glaube, für die Zukunft hätte ich sie gern noch grüner.
Ist ja, ich bin gerade gestern in der Stadt unterwegs gewesen, an der Mönckebergstraße oder auch vorm Unsorgtheater am Hauptbahnhof. Ist ja alles versiegelt. Das ist ja alles. Und das tut das oder wirklich
was,
Not. Hab ich mich
das haben sie gefragt. In der Hafen City. Also das finde ich auch, hätte man vielleicht doch grüner und noch schöner planen können. Ne?
Ja, also so viel einfach zu betoniert und zu mit Stein und noch mehr Stein. Das ist wirklich manchmal
Beton. Wirklich
ein bisschen unschön. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Also wo kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst? Es kann ein Ort oder auch eine Situation sein.
an der Elbe. Also wenn ich da unten, was weiß ich, am Museumshafen lang gehe oder so. Und das ist für mich so das Hamburg-Feeling.
Stimmt, ja.
Nein, ein Fischbrötchen noch in der Hand.
Fischbrötchen und danach das Franzbrötchen. Ja. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Mit so einem Sub doch auf der Alster rumpaddeln oder so. Habe ich noch nie gemacht.
Ja, das stimmt. Das sieht immer wahnsinnig attraktiv aus. Ja. Man muss ein bisschen balancefähig sein.
Gleichgewicht haben, ja.
Aber das ist schon ganz cool eigentlich, glaube ich.
Ich finde das auch witzig, ja.
Also. Auf der Alster? Aber hast du schon mal gesegelt? Also, bist du schon mal gesegelt?
Ja.
Das kannst, ja. Also nur so mit Sitzen oder kannst du auch so Befehle befolgen?
So nee, Befehle kann ich nicht befolgen.
Also Seglerbefehle irgendwie.
Nein, nein, also ich habe mal so einen Anfängersegelkurs mitgemacht, aber nein.
Ich bin ja lieber tretbootmäßig oder Rudobootmäßig unterwegs. Ja, wie wenn du dieses Podcaststudio verlässt, wie geht's jetzt weiter? Also was machst du jetzt als nächstes noch in diesen Wochen und in diesem Jahr?
In diesen Wochen und in diesem Jahr? Ja, ich werde jetzt den Sommer erstmal in Hamburg genießen bis zum August. Dann darf ich als Autorin an einer Schiffsreise teilnehmen und da habe ich dann zwei Lesungen an Bord, gibt so ein kleines Seminar und so. Da kommt meine Tochter sogar mit, also da freue ich mich wahnsinnig drauf und ja, weiter habe ich noch keine Pläne. Also
aber ist ganz schön. Aber Familie nimmt auch Anteil an deinen Büchern. Lesen die oder lesen die mit zusammengebissenen Zähnen und sagen sie, ich muss lesen oder
nein,
ich darf
die müssen auf gar keinen Fall lesen. Nein. Also meine Kinder lesen meine Bücher weniger, weil sie sagen, sie hören dann meine Stimme. Das kenne ich aber auch, das Phänomen mit Büchern von Leuten, die ich kenne, dass das zu nah dran ist. Dass ich dann eher so denke, ich kann mich nicht so auf die Geschichte einlassen und ich denke dann, wo hat er das denn jetzt her und warum schreibt er das denn so? Also das ist dann vielleicht eine zu große Nähe, dass diese Geschichte nicht mehr so für sich steht. Ja. Also normalerweise, wenn ich lese, bin ich voll in der Geschichte drin und das fällt mir schwer, wenn ich den Autor kenne. Da bin ich ein bisschen abgelenkt.
Genau. Ja, dann hören Sie doch mal, hört ihr doch mal, wie das bei euch ist. Lest doch mal ein Pia Kuritzki-Fall von Eva Eimstedt. Ostseedämmerung heißt der aktuelle Fall. Das Buch ist bei Bastei Lübbe erschienen und kostet knapp 13 Euro. Ja, vielen Dank, Eva Eimstedt, das war super. Diese Folge zum Nachhören und auch alle anderen Folgen Viel Hamburg mit Rolf Zukowski, mit Heidrun von Gösseln, mit Bettina Tietjen und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.